der Götterkomplex-Podcast. Wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, je nachdem, welche Space-Zeit gerade bei euch ist. Und ich bin Gott sei Dank nicht alleine im Studio. Ich habe drei Mitgötter hier sitzen. Ich begrüße Semidei und Laser Jan Christopher.
Guten Tag, Niklas.
Und last but not least, der Mann, der für uns einen neuen Kontinent erschlossen hat, der, wie er sagt, wunderschön ist und mit sehr vielen Eindrücken jetzt wieder im Podcast sitzt und über was anderes berichten wird als Löwen und Tiger. Der Philipp ist wieder hier.
Ja, das bin ich wohl. Hallöchen, ich freue mich unglaublich und vor allem auf die afrikanischen Tiger bin ich gespannt, aber das wirst du bestimmt noch aufklären.
Ich habe es, während ich gesagt habe, mir schon gedacht. Die Tiger leben, glaube ich, woanders, aber ich habe auch gehört, dass es selbst in Afrika Zoos gibt, wo mit Sicherheit auch ein Tiger rumrennt. So, und dann begrüße ich natürlich auch noch, meinen lieben Mitgott Orti.
Schönen guten Tag. Ich habe ein Riesenproblem, weil ich mir gerade vorgestellt habe, wie Philipp nach Afrika reist, um dort in den Zoo zu gehen, um dort einen Tiger in Afrika
zu besuchen. Wo sind denn hier jetzt diese Tiger?
Ganz genau. Wir haben Safari im Zoo gemacht in Afrika.
Wir haben die Big Six getroffen.
Ach, schönen Tag an alle da draußen.
Es ist doch immer wieder schön, wie man euch mit einer Kleinigkeit dann doch aus der Ruhe bringen kann. Sehr, sehr geil. Da Philipp jetzt eine ganze Weile weg gewesen ist, würde ich sagen, Philipp, du bist dran. Edge Badge, was hast du uns mitgebracht?
Ich freue mich erstmal wahnsinnig, hier wieder mit euch hier an den Mikrofonen zu sitzen und dann auch nochmal ein fettes Danke einfach ja an euch auszurichten, auch an dich, Christopher, dass du hier irgendwie die Stellung gehalten hast und jetzt auch einfach direkt mit dabei bist. Richtig, richtig cool. Was habe ich mitgebracht? Ich habe mir natürlich alle Folgen, die in meiner Abwesenheit von euch aufgenommen wurden, natürlich reingezogen und war völlig irgendwie im Film, in diesem ganzen Konfliktkram drin und hab mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht und habe mir überlegt, Mensch, wir haben jetzt so, über so viele einzelne Waffensysteme, Schildsysteme, Panzerungen und so weiter gesprochen, aber wir haben irgendwie noch nicht darüber gesprochen, wie sieht denn überhaupt dieser Weltraumkampf aus? Also, wie ist das denn, wenn sich da zwei Schiffe treffen? Warum sollten sich denn überhaupt zwei Schiffe treffen? Was genau macht man denn eigentlich mit so einer Raummarine? Wie sieht so ein Konflikt aus? Und naja, da habe ich gedacht, Mensch, da könnten wir doch vielleicht mal nicht so eine richtige Konzeptfolge, sondern eher so eine Art, ja, so eine Art Diskussion vielleicht führen, irgendwie, was sehen wir hier eigentlich für den Götterkomplex als spannende Art an, wie man solche Konflikte irgendwie erzählt. Und da habe ich jetzt einfach mal mir mal wieder so ein bisschen die Erde als Referenzpunkt genommen. Ich habe mir einfach mal in die Vergangenheit geschaut, wie sahen denn so, naja, so maritime Konflikte aus? Also wie wurden die ausgetragen? Welche Aufgaben hatten da überhaupt die einzelnen, ja, Streitkräfte irgendwie zur See? Und da fällt einem erstmal grundsätzlich ein, wenn man so 16., 17. Jahrhundert schaut, das war so die Zeit, wo diese klassischen Enterkämpfe aufgehört haben. Also mit dem Aufkommen der Geschütze, mit dem Aufkommen eigentlich einer stärkeren Artillerie, wurden die Gefechte eigentlich immer, also wurde die Distanz zwischen den Kontrahenten eigentlich immer größer. Und da ist tatsächlich, glaube ich, einfach, sind da in erster Linie die Linienschiffe zu nennen. Die Linienschiffe waren natürlich erstmal Segelschiffe, die dann weiter Bedeutung einfach an Bedeutung zugenommen haben, weil durch neue Technologien, neue Bauweisen immer mehr Geschütze auf diesen Linienschiffen transportiert werden konnten. Man hatte hinterher sogenannte Zweidecker oder sogar Dreideck, manchmal sogar vier Decks von Kanonen, die auch ebenfalls durch weiter voranschreitenden Schiffbau auch einfach nochmal deutlich größer wurden und die Kaliber wurden auch immer mehr. Mhm. Die ganzen, wo wir so ein bisschen jetzt auf so Taktik kommen, das Ding heißt Linienschiff, weil man die so verwendet hat, dass sie in Kiel, die verschiedenen Schiffe einer Flotte sind in Kiel Linie hintereinander, wie in einer Perlenschnur aufgereiht, sind die gefahren. Mhm. Und so, dass sie praktisch immer ihre Breitseiten auf den Gegner richten konnten. Das heißt, also hatte man fünf Schiffe in einer Linie und diese fünf Schiffe konnten dann eben feuern. Das hatte auch den Hintergrund, um tatsächlich in den Wirren der Schlacht Friendly Fire zu vermeiden. Also, dass ich versehentlich eins meiner Mitkriegsschiffe da irgendwie, ja, sozusagen treffen kann. Da hat sich dann mit der Zeit die ja, die Taktik oder die Doktrin Crossing the T entwickelt. Mhm. Crossing the T bedeutet den T-Strich ziehen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt zwei Flotten, A, fünf Schiffe jeweils und die fahren aufeinander zu. Da war man natürlich darauf bedacht, dass man die Breitseite zum Feind hinwendet. Und das, naja, das I-Tüpfelchen beziehungsweise der T-Strich wäre jetzt, wenn man seine Schiffe so manövriert, dass man praktisch auf die Linie der gegnerischen Flotte hinzu oder drauf schauen kann. Das heißt also, wenn man das Ganze von oben betrachtet, ist meine angreifende Flotte, zieht sich wie ein T über den Strich der anlaufenden gegnerischen Flotte. Das heißt also, die Breitseiten des Gegners sind nicht auf meine Flotte gerichtet, aber meine kompletten Breitseiten sind auf die des Gegners sozusagen gerichtet. Das war dieses Crossing the T. Das war, hat man immer bestrebt, genau diese Konstellation eben zu erreichen, um eben maximal wenig getroffen zu werden und maximal viel Schaden anrichten zu können. Mit dem Fortschreiten der Entwicklung, mit dem immer größer werden der Geschütze, wurde zunehmend tatsächlich dieser Artillerie-Aspekt, also wirklich artilleristische Seekriegsführung, wurde immer stärker. Das heißt also, diese Geschosse konnten immer größere Distanzen überwinden, aber das bedeutet auch, dass diese Distanzen eben nicht mehr, also dass die Flugbahn der Kugel nicht mehr fast parallel zum Wasser verlief, sondern wirklich eher bogenförmig verlief, sodass zunächst mal das in stärkere Panzerung der Decks sozusagen resultierte. Das heißt also, die ersten Panzerplatten, die eingesetzt wurden, wurden vor allem auf dem Deck sozusagen platziert, um eben diese Treffer abzuwenden. Trotzdem blieb das Ganze immer bei den Linienschiffen. Also wir sind immer in der Linie gefahren und haben immer die Breitseiten auf den Feind gerichtet. Das hat sich tatsächlich erst so ein bisschen gewandelt, seit es dann diese Geschütztürme gibt. Mit den Geschütztürmen hatte ich die Möglichkeit eben 360 Grad oder nicht ganz vielleicht, weil man vielleicht nicht nach hinten schießen kann, aber zumindest einen deutlich größeren Feuerwinkel abzudecken. Und das hat dann so ein bisschen diese Linienstruktur auch aufgebrochen. Das heißt, dann ist man eher in einen 101-Schiffkampf gegangen. Das heißt, fünf Schiffe auf der gegnerischen Seite, fünf Schiffe hat meine Flotte. Und man sucht sich da einfach ein Ziel raus und geht dann artilleristisch auf das Ziel drauf. Diese Melee-Taktik, wie man sagt, also eigentlich ein wildes Durcheinander, hat sich bis zum Zweiten Weltkrieg dann in etwa fortgesetzt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, naja, ist es ja tatsächlich jetzt so, es geht so ein bisschen jetzt auch in die Moderne rein, dass man eher Flottenverbände stärker zusammenzieht und stärker gruppiert. Also da gibt es zum Beispiel eine bekannte NATO-Strategie. Wir sind jetzt also wirklich weit nach dem Zweiten Weltkrieg, ist die sogenannte Carrier Strike Group oder Flugzeugträgergruppe.
Jo. Neulich noch einen Bericht drüber gesehen. Da musste, ich glaube, es war sogar die Fregatte Hessen, musste sich qualifizieren, um Teil dieser Carrier Strike Group zu werden. Soweit ich weiß, haben viele deutsche Schiffe ja die Aufgabe, quasi die Lufthoheit über dem Flottenverband irgendwie zu sichern. Das heißt, hat jedes Schiff auch irgendwie eine andere Aufgabe
im Verband. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Also grundsätzlich hat das Ganze was mit der Entwicklung der Marschflugkörper zu tun. Also das heißt, diese artilleristische Gefechte, von denen ich eben gesprochen hatte, die werden tatsächlich noch mal mit einer größeren Distanz ausgetragen, indem ich Marschflugkörper habe, die noch viel, viel, viel weiter einfach sich bewegen und ein größeres Gebiet abdecken. Und da spricht man jetzt tatsächlich auch vom Anti-Access Area Denial. Das ist eine Strategie, die es einfach feindlichen Verbänden ja einfach den Zugang zu einem bestimmten Seegebiet, den Zugang zu einer Meerenge aufgrund meiner weiteren und überlegenen Feuerkraft einfach verweigern soll. Das ist so ein bisschen der Ansatz.
Da sprichst du ja auch eben schon diesen super interessanten Punkt an, um was es da eigentlich geht, nämlich ein strategisches Objekt oder ein strategisches Merkmal, ne? Dass man sagt, die treffen sich ja nicht irgendwo und befeuern sich irgendwie wild im Weltraum oder sonst was, sondern es geht darum, vielleicht eine Raumstation zu verteidigen oder einen wichtigen Spot zu verteidigen. Und da wird es nämlich super interessant zu schauen, ne? Was sind denn diese Gründe eigentlich dafür und wie erzählt man das?
Ich hätte auch nur eine Nachfrage an Philipp. Tatsächlich. Weil du auch sagtest, der Flottenverband hat sich jetzt anders entwickelt, so wie ich dich verstanden habe. Hängt das jetzt damit zusammen mit der Reichweite der Marschflugkörper, die du beschrieben hast? Oder was ist da der Hintergrund, warum sich das jetzt so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat?
Genau, das ist zum einen ist es mit der Entwicklung der Marschflugkörper hängt das zusammen. Zum anderen ist aber auch das Bedrohungspotenzial natürlich wesentlich größer geworden. Also diese einzelnen Schiffe sind wesentlich spezialisierter in der heutigen Zeit. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Flugzeugträger, der als solches ist der tatsächlich sehr, sehr verletzlich. Der hat kaum eigene Flugabwehrwaffen, weil der natürlich sein komplettes Deck ist eigentlich nur ein reines Flugdeck. Das heißt, den muss man schützen. Den muss man vor angreifenden Raketen schützen, aber auch vor Flugzeugen, aber auch vor U-Booten. Ne? Die ganze U-Boot-Entwicklung ist tatsächlich auch nochmal eine erneute Bedrohung ist irgendwie dazugekommen, die vorher so nicht da war.
Zusätzlich und das Scouten wahrscheinlich auch. Ne?
Genau das ist der Punkt. Der ganze Reconnaissance-Anspruch, also sprich, wir haben Radar, wir haben Sonar, das ermöglicht natürlich eine ganz andere operative Führung von so einem Seeverband. Und das führt eben dazu, dass es Carrier Strike Groups, nämlich machen im Endeffekt nichts anderes. Das ist im Endeffekt einfach nur ein Schutzverband für den Flugzeugträger. Der Flugzeugträger ist die Hauptwaffe sozusagen. Mhm. Und hinter dem Flugzeugträger fährt meistens noch ein Versorger. Das heißt, also der bringt einfach nur Munition, Treibstoff und so weiter mit für alle Schiffe in dem Verband. Drumrum, ganz eng, fahren 1 bis 2 Zerstörer. Die sind ehrlicherweise für die Nahbereichsverteidigung, vor allem Luftverteidigung abgestellt. Und hinter diesem ersten Ring aus Zerstörern kommen dann tatsächlich, wie heißen sie noch gleich? Fregatten tatsächlich, die tatsächlich nochmal einen größeren Radius der Luftverteidigung haben, aber selber auch über Marschflugkörper, auch Antischiffsmarschflugkörper verfügen. Und dann gibt's noch einen dritten Verteidigungsring, das ist dann relativ auch schon nicht mehr in Sichtweite, aber das sind auch nochmal Raketenfregatten, die ebenfalls auch nochmal Luftverteidigung, so die erste Verteidigungswelle sozusagen sind. Dazu gibt's oft noch 1 bis 2 U-Boote. Also das ist richtig Material, was da bei einer Carrier Strike Group irgendwie.
Das heißt, das ist das ganze, ich sag mal jetzt, das sind die ganzen Supporter drumherum, die jeweils auf verschiedene Angriffsmechaniken, Modi und Angriffswaffen und so spezialisiert sind, um das entsprechend abfangen zu können.
Ja, genau. Um ein Seegebiet sozusagen entsprechend um den Flugzeugträger herum einfach abzusperren. Das ist das Access Area Denial Ding.
Ich finde es mega spannend, wenn man versucht, jetzt so ein Konzept mal einmal in den Weltraum zu übertragen. Na, man stellt sich ja jetzt immer den krassen, das Titanschiffsklasse vor, massiv gepanzert mit 1000 Waffensystemen und 1000 Flugzeugen drin und es ist so die eierlegende Wollmilchsau mit Schilden und sonst was. Und wir haben jetzt ja auch so in den letzten Folgen gelernt, dass viele Systeme viel Abwärme produzieren, dass es alles nicht so einfach ist, dass je schwerer ein Raumschiff ist, umso energieuneffizienter wird es und so weiter und so fort. Und diese Idee zu sagen, wir haben einen Verband aus mehreren Schiffen, die aber dann zum Beispiel sagen, die sind alle gar nicht so krass gepanzert, aber ich habe hier eine Raketenabwehrfregatte als Beispiel. Ne? Das ist einfach ein Gestell, da sitzen 5 Dudes drin, ne? 5 Leute, die haben einen Wahnsinnsradius, um zu scannen, wo kommen Raketen her, und die haben den Auftrag, feindliche Marschflugkörper abzufangen. Und die sind aber, das sind Gestelle, die, wenn die einmal getroffen sind, sind die vielleicht auch platt und außer Gefecht gesetzt. Und das könnte man schön hoch skalieren auf viele effiziente Schiffe, die dann eben nicht ein krasses Megatonnenschiff sind, was eigentlich im Weltraum eher ineffizient wäre.
Dazu vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wenn man sich heutige Entwicklungen auch in der Luftfahrt, in der militärischen Luftfahrt anschaut, ist es ja nun mal auch so, dass Systeme entwickelt werden, die basieren darauf, dass ein Element sowas wie das Steuerungselement ist. Und drumherum habe ich viele Einzelelemente, beispielsweise Drohnen, die wieder andere Aufgaben übernehmen. Mhm. Ne, das heißt, ich habe sowas wie einen Schwarm oder wie in diesem Fall ein Verband. Ne, und jedes Teil davon erledigt eine andere Aufgabe, hat natürlich auch den riesen Vorteil, so stelle ich mir das vor, dass wenn du eins davon abschießt, das nicht so imminent ist, wie beispielsweise du zerfledderst jetzt einen großen Teil dieses großen Trägers und ups, wir können uns dann nicht mehr verteidigen. Ne?
Oder da fliegt ein Raumschiff ins Deck und der ganze Supersternzerstörer ist kaputt.
Welchen Film spielst du da gerade nur an?
Ich konnte es nicht lassen.
und Millionen Menschen scheiden dahin.
Was ich super interessant finde, vielleicht doch total naheliegend, aber es wird mir jetzt gerade noch mal ein bisschen bewusster. Das hat ja jetzt gerade schon angefangen, wo du mit dem 16., 17. Jahrhundert angefangen hast, wie sich das dann vom Enterschiffskampf in Richtung Breitseitengefechte und sowas fortbewegt hat. Und jetzt auch die Flottenverbände, die du jetzt gerade beschrieben hast, die sich dann, also alles entwickelt sich gemäß im Prinzip der Waffentechnologie.
Ja.
Und die Anpassung passiert auf Basis der Waffentechnologie. Also man passt sich quasi der Waffentechnologie an. Also so ist bisher zumindest der rote Faden.
Ja, genau das wäre tatsächlich jetzt mein Schlusswort in Anführungsstrichen zu diesem kurzen Abriss irgendwie von diesem Seekriegsding. Christopher, ich bin genau bei dir. Ich bin dabei, dahingehend bei dir, dass ich sage, hey, die Plattform, auf der die Waffe sozusagen montiert ist, verändert sich, aber eben, weil die Waffe es nötig macht. Die Verteidigungsstrategien verändern sich und das hat ausschließlich eigentlich mit dem Waffendesign zu tun. Und ich glaube, deswegen sollten wir uns auch darüber im Klaren werden, welche Waffen wir im Götterkomplex-Universum haben möchten und was das dann für Konsequenzen hat. Weil ich glaube, so wird irgendwie ein Schuh raus. Ne? Und ich habe jetzt einfach mal hier so einen kleinen Fragenkatalog im Endeffekt vorbereitet, der einfach nur so ein bisschen als Impulsgeber jetzt für die Diskussion eigentlich dienen soll, damit wir ja einfach irgendwie einen roten Faden haben, an dem wir da uns entlanghangeln können.
Ich will da einmal nur kurz reingrätschen, weil wir das tatsächlich zu dritt intern diese Diskussion hatten und auch einmal in einer Folge auch kurz angerissen hatten, wo wir gesagt haben, in letzten Endes muss es verschiedene Zeitalter für verschiedene Kriegsstrategien im Weltraum geben, weil eine neue Waffe entwickelt worden ist, die eine neue Gegenmaßnahme oder eine neue Gegenstrategie hervorgetan hat und dann ist aber diese Gegenstrategie durch die Entwicklung einer weiteren Waffe oder sonst einer anderen Strategie obsolet gemacht worden. Und das ist, wir haben nämlich gemerkt, dass wir diese Frage, die können wir nicht einfach so pauschal beantworten, welche Waffensysteme gibt es oder welche schließen wir aus, sondern dass wir tatsächlich ein bisschen epochal denken müssen, was gab es wann und wo wollen wir denn dann sein? Und da werden wir quasi feststellen, dass je nachdem, zu welcher Zeit unsere Geschichten im Götterkomplex-Universum erzählt werden wollen, unterschiedliche Technologien und unterschiedliche strategische Elemente brauchen. Wenn wir es in so einem Detailgrad darstellen wollen. Ich fände das super spannend, wenn man so eine Zeitlinie, die du gerade quasi aus der Schifffahrt erzählt hast, wenn man sowas ein bisschen in den Götterkomplex übertragen könnte, mit dann ist der erste Langstreckenlaser hocheffizient quasi entstanden, der dann die Fregatten, die sonst Raketen abgeschossen haben, ne, konnten die dann alle vernichtet werden und so weiter und so fort. Dann wurde aber das erste reflektierende Material geschaffen und ihr wisst, worauf ich hinaus will, ja.
Und das ist ja noch nicht mal eine Frage der Waffensysteme, sondern auch eine Frage der Antriebe.
Ja.
Weil wenn man mal reduziert auf die Schifffahrt zurückdenkt, gab es ja auch mal irgendwann einen Wendepunkt. Und das ist jetzt wörtlich zu nehmen, diese Phrase, in Bezug auf Segel versus Motoren. Denn man war nicht mehr auf die Windrichtung angewiesen, sondern man konnte auf einmal frei manövrieren und dahin fahren, wo man hinfahren wollte. Das darf man halt auch nicht außer Acht lassen.
Total.
Das heißt, wenn ich ein Objekt habe, das besser oder anders manövrieren kann als andere Schiffe, sag ich jetzt mal, auch im Weltraum, dann ist das natürlich auch wieder ein taktischer Grund, warum sich Schiffsdesign, aber auch Taktiken im Kampf im Weltraum verändern.
Und um genau da tatsächlich jetzt anzusetzen, würde ich ich würde einen Tacken vorher einsteigen. Ich habe nämlich als ersten Punkt hier, wo bei uns einfach nochmal klar werden können, was wir hier vorhaben, ist so ein bisschen, wie sich denn, diese allgemein gigantischen Distanzen auf so ein Zusammentreffen von Flotten ausrichten.
Oder meinst du die Distanzen, die sich aus der Situation Battle im Weltraum ergeben?
Genau, ich meine tatsächlich grundsätzlich einfach der Unterschied ist, ich habe eine Flotte, die zum Beispiel irgendetwas auf dem Mond angreifen will. So, da brauche ich ja erstmal wahnsinnig lange, um dahin zu kommen. Und dann habe ich aber ja auch noch um den Mond herum, könnten ja theoretisch 5, 6, 7, 8, 28 Raumstationen sein. Also das heißt, dazwischen habe ich ja auch noch mal gigantische Distanzen. Und da wäre so einfach meine erste Arbeitshypothese einfach zu sagen, dass einen großen entscheidenden Faktor für diese ganze Kriegsführung einfach Aufklärung Erkennen des Feindes, aber auch Stealth und Tarnung als wirklich großen Bestandteil irgendwie sehe. Mhm. Weil wenn du in den Weltraum hinausschaust und da ist nur ein Minipunkt, der ist so groß wie eine Stecknadel irgendwie, das ist die herannahende Flotte. Wenn du die aber nicht erkennst, sondern viel zu spät erst erkennst, glaube ich, ist das ein wesentlicher taktischer Nachteil.
Ich denke auch, dass Erkennen und Nicht-Erkennen, also Tarnen und Täuschen auf der einen Seite, aber auch das Observieren und Erkennen und auch Detektieren immer noch massive Game-Changer, aber auch Player innerhalb eines Kriegssystems sind und noch bleiben werden.
Und das greift ja auch die letzte Folge auf, wo wir über die Wärmetechnik gesprochen haben.
Total.
Und wo wir auch gelernt haben, dass es sehr interessante Mechanismen gibt, um vielleicht auch für eine kurze Zeit oder für ein Anflugmanöver zum Beispiel nicht auf sich aufmerksam zu machen, indem man die Hitze, die die Raumschiffe ausstrahlen, einfach möglichst minimiert. Und ich muss das ein bisschen ergänzen. Du hast ja gesagt, Distanz, also natürlich diese gigantischen Distanzen, aber auch die Geschwindigkeiten im Weltraum. Mit, also
mein zweiter Punkt.
Habe ich mir schon fast gedacht, dass das auch noch kommt, denn klassischerweise, wir haben ja uns ein bisschen lustig gemacht bei Star Trek, die Raumschiffe stehen quasi sich gegenüber und befeuern sich, so sieht's zumindest immer aus. Das fanden wir in der ersten Linie doof, aber wenn ich mir vorstelle, Flotte A fliegt mit irrsinniger Geschwindigkeit in Richtung Flotte B und die wollen sich irgendwo treffen, dann gibt's vielleicht einen Zeitraum von einer Sekunde. Wir haben da teilweise eben nur ganz kurze
Zeitfenster.
Zeitfenster, die genutzt werden müssen für ein strategisches Element.
Und strategisches Element vielleicht sogar nicht nur irgendwie der Angriff, sondern auch tatsächlich die Entdeckung des anderen. Hm. Also wie weit im Voraus kann ich den anderen denn entdecken? Ich sag jetzt einfach mal, wie viele Kilometer im Voraus und wie lange braucht der denn dann noch, um da zu sein? Ne? Also ist das vielleicht was, wo ich wirklich nur eine Handvoll Sekunden habe, um überhaupt drauf zu reagieren? Oder sag ich, nee, ich kann schon ganz weit die Distanzen beobachten, aber also auch da wieder das Thema Distanz halt ein ganz, ganz wichtiger Parameter. Wie viel Zeit habe ich dann letztendlich für die Wahrnehmung und die auf die Situation mich einzustellen und dann wirklich dieser Gefechtsmoment, wie lang ist der dann wirklich, bevor er schon wieder vorbeigezischt ist? Also sehr, sehr spannend, ja.
Und dann kommen wieder die strategischen Elemente auch, also dieses, was verteidige ich? Habe ich zum Beispiel eine unglaublich wichtige Raumstation oder sowas, dann gehe ich davon aus, dass es auch ganz viele, ein Netzwerk aus Detektoren irgendwie in dem kilometerweiten Umfeld gibt, die sagen, da ist schon was. Ne? Also Netz aus Satelliten und sonst was, die sagen, wir tracken kleinste Wärmesignaturen. Dass man sich jetzt nicht immer nur vorstellt, da ist jetzt eine Raumstation oder da ist der Planet, der ich angreifen will, sondern da ist eine ganze Infrastruktur auch vielleicht dahinter bei wichtigen strategischen Elementen. Und wie erzählt man sowas?
Und ich glaube, das ist tatsächlich relativ entscheidend, dass man festlegt, so hey, wofür, also was ist die Aufgabe, jetzt nehmen wir mal, wie gesagt, diese Raumstation, die ich angreifen will. Will ich sie zerstören, wird vielleicht ein Highspeed-Angriff reichen. Ich komme mit einer relativ hohen Geschwindigkeit rein, enttarne mich sozusagen relativ knapp vor dem Ziel, lass meine Raketen los, bin auch wieder weg und hoffe, dass sie einfach ihr Ziel getroffen haben. Und die Laser, Verteidigungslaser der Station vielleicht sogar auch überlastet haben. Das wäre der eine Punkt. Ist aber vielleicht diese Station so wertvoll, dass ich sie wirklich einnehmen will? Also sprechen wir über eine Invasion? Muss ich da ja irgendwie reinkommen? Muss ich mich also in meinem Angriff eigentlich auf die Geschwindigkeit dieser Station sozusagen, auf die relative Geschwindigkeit der Station anpassen? Und da kann ich nicht mit mega Highspeed reinkommen, sondern ich muss ja irgendwie abbremsen und muss dann auf die Geschwindigkeit der Station kommen. Und in dem Augenblick bin ich dann auch wieder verwundbar. Also ich glaube, der Punkt, Rotti, ist total wichtig eben, was genau soll diese Flotte, mein Kriegsschiff, mein Kampfraumschiff überhaupt leisten?
Ja, was ist das strategische Element? Und das ist sehr interessant, also zu sagen, ne, wenn ich mir vorstelle, ich möchte eine, wie du schon sagst, eine von mir aus in Bewegung befindliche Raumstation angreifen, ich muss mich auf deren Bewegungslevel anpassen und muss dann aber trotzdem Gefechte führen. Und was macht das mit meiner Crew im Inneren des Schiffes? Wie belastbar ist die? Wie stellt man sich solche Manöver vor? Es ist ja kein klassischer Schiffskampf. Man kann sich ja überall hin manövrieren und sonst was. Und dann kommt es eben auch darauf an, wie gut sind Raumschiffe für starke Geschwindigkeiten ausgerüstet. gelegt, ne? Wie und auch dann wieder die Frage, wie viele Leute sitzen da eigentlich drin? Hast du einen starken Kampfverband, der spezialisiert ist eben für so eine, für so einen Nahangriff, ne? Oder für eine Invasion? Und wie sieht die entsprechende Verteidigung aus? Das ist immer das Ding der Information. Das wissen wir ja auch alle, weil wir Strategiespiele so lieben, ne? Also am besten weißt du, wo der Gegner ist, wie er aufgestellt ist und wo du ihn verwunden kannst. Auch das ist interessant. Wie ist eigentlich, du fliegst ja nicht unverkopft irgendwo hin und sagst, wir gucken mal, was da ist, sondern im Vorfeld hast du ja wahrscheinlich auch eine Spionageeinheit losgeschickt, eine Scout-Einheit, irgendetwas. Und wie funktioniert sowas?
Fernaufklärung, ein wichtiges Thema. Wie detektiere ich wieder meinen Gegner? Wo befindet er sich? Was ist da eigentlich los? Und das knüpft ja nahtlos an den Gedanken an, mit dem wir hier gerade gestartet sind. Dann haben wir nämlich wieder die Schleife. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Kreis von Faktoren, die sich gegenseitig wieder bedingen. Wie Krieg ja nun mal auch einmal so ist. Was hattest du denn noch für Impulse mitgebracht, Philipp?
Tatsächlich war mein zweiter Impuls neben dieser unglaublichen Distanz eben diese enorm relativen Geschwindigkeiten. Dazu, glaube ich, haben wir jetzt auch alles bereits gesagt. Vielleicht muss man noch, ihr werdet mich gleich wahrscheinlich erschießen, die Frage noch mal
aufwerfen. Nicht, wenn du schnell genug bist.
Ja, genau. Warum? Nee, weil Ott jetzt 2, 3, 4 Mal angedeutet hat, dass enorme Gehkräfte entstehen können für menschliches Leben. Ja, ja, menschliches Leben.
Ja, ja. Mhm. Warum machen wir das?
Ich hätte das Gefühl, dass mit wir Drohnen, eine Begründung bräuchten, warum wir überhaupt menschliche Wesen, also Fleisch.
Ich habe eine angedacht, ja. Ich habe eine, also wir sprechen über diese extremen Distanzen und wenn wir sagen, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt wieder eine Raumstation, die ist extrem strategisch wertvoll. Die ist so gut geschützt durch ein KI-Satellitennetzwerk, dass du von ganz, 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 ganz weit weg erstmal da irgendwie ankommen musst, um relativ unentdeckt zu bleiben. Und jetzt schickst du KI-Drohnen los oder sonst irgendwas. Die müssen ja irgendwie gesteuert werden oder ihre Befehle bekommen. Und wir haben ja ein bisschen die Reaktionszeit, ne? Wenn du von der Distanz Erde-Mond hast, du ein paar Sekunden Verzug. Je weiter du weg bist, hast du einen Befehlsverzug. Das heißt, du müsstest schon immer irgendwie die Einheit, die diesen Schwarm kontrolliert, befehlt oder sonst was, der muss so KI gesteuert sein, dass er alles KI-mäßig entscheiden kann. Möchtest du eine menschliche Komponente dabei haben, dann müsste man zumindest sagen, dass sich, je höher die Distanz ist, es immer eine Befehlsverzögerung gibt. Und das möchtest du nicht, selbst wenn es nur eine Sekunde ist. Befehlsverzögerung ist richtig kacke.
Genau, und deswegen hätte ich gesagt, verwechsel, glaube ich, Fernsteuerung nicht mit KI. Ich meine wirklich absolut autonom operierende Systeme. Du sagst, denn dein Ziel ist es, diese Verteidigung platt zu machen.
Ja, es kann auch absolut KI, also voll autonom funktionieren, vor allem in der Zukunft. Ne? Das ist ganz klar. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, ne?
Also. Ja, das ist ja auch wieder dieses Waffentechnologie-Thema. Ich glaube, wenn das mal einmal in der Welt ist und einer der beiden Kriegsparteien hat das für sich und der kann quasi in Echtzeit Strategien entwerfen, umsetzen, sich ausrichten, Systeme abfeuern, was weiß ich, nicht mehr auf menschliche Befehle warten, dann wird der andere sich darauf aber ganz schnell einstellen müssen, weil sonst bist du einfach nicht mehr in der Lage, da mithalten zu können. Deswegen, ich bin da ehrlich gesagt auch dabei, außer man redet über sowas wie Enterkämpfe, wo man wirklich irgendwas erobern möchte, dann glaube ich, kommt man nicht drumherum. Oder dann wird zumindest nochmal der Schritt ein bisschen ein größerer. Aber reine Schiffskämpfe, kann ich mir schon gut vorstellen, gibt es sehr viele Beispiele oder ja, vielleicht wenige Beispiele, wo man wirklich menschliche Besatzung unbedingt braucht.
Also ich glaube sicherlich, dass das ganze KI-Thema, da sind wir ja mittlerweile sehr erfolgreich rumgekommen, weil wir es einfach komplett ausgeblendet haben, weil es halt so wahnsinnig komplex ist und weil wir halt Geschichten erzählen wollen und wir, glaube ich, schon der Auffassung sind, dass Geschichten einfach eben aus Menschen bestehen. Wir finden es einfach nicht spannend, wenn sich zwei Computersysteme bekämpfen und ich glaube, da wäre ich, Orti, da wär ich, würde ich ein bisschen gegensprechen. KI-Waffensysteme mit einem Drohnenschwarm, okay, aber ganze Flotten, die eigenständig KI-basiert agieren, finde ich einfach schwierig in der Erzählung. Ich mag auch Geschichten über eine eingeschworene Crew, die sich die gerade aus einer schwierigen Situation heraus manövriert und so weiter. Das finde ich einfach spannend. Das macht für mich spannende Erzählungen aus. Und ich könnte theoretisch mit diesem Totschlagargument KI, kann ich auch in Frage stellen, warum überhaupt es noch Schiffsbesatzungen geben muss.
Also das ist ja das Nächste. Also wir werden vielleicht auch sagen, also definitiv, also jetzt reiner Frachtlinientransport, warum soll da jetzt ein Space Trucker sitzen? Über Monate, ne? Warum macht das nicht eine KI? Und wir können ja auch schauen, also ja, vielleicht ist es ein Ding zu sagen, es gab die Epoche wird aber bei uns jetzt in der großen Story gar nicht so viel erzählt und da, ich bin da bei dir, wir haben den Podcast damit begonnen, dass wir alle irgendwie fantasieren, mal der Raumschiff Maschinenwahr zu sein, der da versucht irgendwie in einer Gefechtssituation irgendwas zu flicken und natürlich sind Gefechtssituationen mit Menschen viel spannender als irgendwelche KI-Sachen. Da kommt jetzt Schwarmflotte A gegen Schwarmflotte B, hat 30 Drohnen verloren oder sonst was. Und ich habe auch schon viele Podcasts gehört von Leuten, die auch sagen, ich habe mich gegen KI entschieden, weil ich einfach diese menschlichen Raumschaften Schlachten cooler finde. Punkt aus. Sie machen aber wahrscheinlich wenig Sinn. Aber sie sind cooler, sie haben viel mehr Potenzial, Emotionen zu erwecken und sonst irgendwas. Wir können gucken, wie wir da hinkommen.
Ich glaube auch. Also das ist jetzt vielleicht wirklich für diese Folge jetzt wirklich kein geeignetes Thema. Das muss eine gesonderte Folge, vielleicht sogar auch eine Themenreihe werden zu KI, wo wir uns dann wirklich nochmal konkret darüber auseinandersetzen können, inwieweit wir KI im Götterkomplex wollen oder auch nicht wollen und was der Grund ist, warum es dann eventuell nicht da ist.
Ja, da kann man, glaube ich, hier erstmal einen Strich ziehen. Da. Zumindest
auf jeden Fall. Ding, ne? Ja. Auf jeden Fall. Genau, also ich hatte halt Distanzen, diese enormen Geschwindigkeiten und dann habe ich einfach noch tatsächlich mit hinzugefügt als dritten Punkt, den wir aber auch ehrlicherweise schon relativ weit abgefrühstückt haben. Das sind nämlich, ich habe ihn überschrieben mit Waffenreichweite als entscheidender Faktor. Also wenn ich wirklich davon ausgehe, dass ich eine annähernde Flotte habe mit einer relativ hohen Geschwindigkeit, bin ich natürlich unfassbar im Vorteil, wenn ich eine Waffe habe, die deutlich vor der meines Gegners bereit ist zum Feuern. Und da könnte ich mir tatsächlich, was wir eben, wie gesagt, schon mal angerissen haben, eine Raketenoption eben vorstellen, dass wirklich Antischiffsraketen auf einen Gegenkurs geschickt werden, die aber, wie du gerade Ordi sagtest, erstmal antriebslos sind und sich erst im letzten Moment irgendwie der Antrieb anschaltet und dann eben ins Ziel steuert. Man kann sich auch überlegen, dass aus, sagen wir mal, 5 Raketenrohren vielleicht einfach 5 Raketen rauskommen und danach kommen aber nochmal 5 und nochmal 5 und nochmal 5, sodass sich ein Raketenschwarm bildet, der dann durch Antriebe sich auf die gleiche Geschwindigkeit einstellt, um so eben die gegnerische Flugabwehr irgendwie zu überlasten. Also ich glaube, ich halte halt wirklich diese Waffensysteme als entscheidender Faktor und als Taktik prägend dann. Und letztlich Design, ja, vorgebend.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu überlegen, wie viel Material kann ich denn als gegnerische Fraktion überhaupt in diese Schlacht tragen?
So ist das.
Welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich? Ja, bin ich jetzt die super-duper-Megamacht, Ella-Römisches Reich, Spoiler-Alarm, oder bin ich jetzt tatsächlich eine Fraktion, die sich einfach ein Stück weit Freiheit erkämpfen möchte und klar macht, in unserem Territorium haben wir das Sagen, haben aber vielleicht nicht so viele Ressourcen und arbeiten dann wieder mit anderen Mitteln. So wie wir es heutzutage ja auch schon haben. Thema asynchrone Kriegsführung. Ja, dass auf einmal, jetzt spinne ich mal, ein Asteroid als Waffe benutzt wird. Ja, oder was auch immer. Ne, wie die Space Bugs das zum Beispiel auch gemacht haben in Starship Troopers. Grüße gehen raus, meine Freunde. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ich glaube, es ist auch halt auch mal eine Frage der Fraktionen, die wir hier auserzählen wollen. Was wird denn jetzt in diese Schlacht geworfen? Und wenn diese Fraktion jetzt nicht unbedingt gesegnet ist mit weiß Gott wie viel Material und Technologie, bleibt natürlich die Frage, wie kann man sich dann in so einer asynchronen Situation gegen einen Feind behaupten, der übermächtig ist? Das ist ja auch so ein Plot, der auch immer wieder gerne erzählt wird, weil er einfach so unglaublich spannend ist und weil er auch so menschlich ist. Und ich glaube, dem werden wir auch noch oft genug haben. Deswegen glaube ich gar nicht mal, dass mit der Einführung eines KI-basierten Vorab-Systems, das ich jetzt losschicke, um was zu überlasten, zwingend eine spannende Kriegsgeschichte auf menschlicher Basis auserzählt ist. sondern es gibt mit Sicherheit noch andere Möglichkeiten. Also komplett ausschließen will ich es nicht. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt weiter, wenn wir um das Thema KI reden. Mhm. Aber ich glaube, dass Verfügbarkeit von Ressourcen auch ein ganz wichtiger Punkt ist.
Dieses Verfügbarkeit von Ressourcen würde ich auch einmal auf Verfügbarkeit von Munition mal einmal nochmal runterbrechen. So ganz, ganz nah, wenn Philipp uns erzählt hat, es gibt diese Kampfverbände, die haben strategische Spezialfunktionen und jetzt hattest du gerade diesen Raketenangriff zum Beispiel genommen. Und ich habe eine Strategie, die zum Beispiel jetzt von einem massiven Raketenhagel einmalig ausgeht und ich habe da viele Schiffe, die haben jetzt 5 Raketensalven, die sie abfeuern können. Aber dann war es das vielleicht auch, dass man sagt, die haben ja keine 5000 Raketen an Bord und können das beliebig oft tun, sondern dass Strategien auch so sein können, dass man sagt, das ist jetzt eine so und so Formation. Sie zielt darauf ab, dass die Raketen abgefeuert worden sind. Und wenn diese Raketenfregatten ihre Salve abgefeuert haben, dann sind die leer. Das kannst du kein zweites, drittes, viertes Mal machen. Und wenn das Ding abgewehrt ist, genauso wie mit Munition, reine Munition von kleinen Gatling-Guns, die Raketen zerplatzen lassen, irgendwann sind die Geschosse ja auch leer gefeuert. Und dass man guckt, wie lange kann ein Gefecht eigentlich aufrechterhalten werden? Na, es ist eine einmalige Strategie, das muss sofort funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, ist der ganze Verband am Arsch.
Das war schon sehr, sehr viel, was hier auch wieder reinkam. Eine Sache, die mich im Übrigen bei den Überlegungen sehr beruhigt, ist die Tatsache, dass wir immer wieder bei den gleichen Faktoren bleiben, die auch heute schon bei Kriegen hier auf der Erde eine Rolle spielen. Und ich glaube, das verändert sich nicht unbedingt. Also die Verfügbarkeit von Ressourcen, wie ist das Element, in dem ich mich bewege, wenn es denn überhaupt ein Element gibt? Welche Voraussetzungen sind da, damit oder die dann letztendlich auch meine Bewegung bestimmen? Wie sieht es mit dem Thema Detektieren aus, mit dem Thema Tarnen und Täuschen? Das sind alles Überlegungen, die es ja schon längst gibt und auch immer schon gegeben hat. Das heißt, die Geschichten werden trotzdem die gleichen bleiben. Und das finde ich erstmal sehr cool. Vorausgesetzt natürlich, wir entscheiden uns dafür, vorrangig Menschen in die Schlacht zu schicken und weniger eine KI. Danke erstmal, Philipp, für deine Vorbereitung, auch für den kurzen Impulsvortrag am Anfang. Immer wieder cool, mal auch so einen historischen Abriss zu erleben, wie funktioniert denn eigentlich Krieg und wie ergeben sich aus verschiedenen Basiselementen strategische, ja, Manöver, Vorteile und Nachteile. Ich glaube, das war sehr cool, um mal in dieses Thema neu einzusteigen, sich mal neu reinzudenken und das Wissen, was wir mittlerweile gesammelt haben, über die letzten Konzeptfolgen wieder einzubringen und sich da ein neues Bild rauszumachen. Dankeschön.
Von meiner Seite aus auch vielen Dank. Das hat nochmal ganz viele Denkanstöße gegeben, finde ich. Also zum einen nochmal Denkanstöße dahingehend, was muss noch ein bisschen auch definiert und geklärt werden für uns, jetzt auch das Thema Manövrierfähigkeit und sowas, aber auch jetzt auch die Vorstellung, wie so ein Kampf aussehen könnte, hat sich bei mir jetzt nochmal jetzt ein bisschen verändert tatsächlich, wo wir auch das Thema Relativgeschwindigkeiten und so vorhin hatten und auch begrenztes Munitionsarsenal und sowas ich dabei habe, das ist ja wirklich, es kann ja hinterher dazu führen, dass ich wirklich eine Art Drive-By mache oder so, ja. Und dieses Zeitfenster nur ein paar Sekunden beträgt, da feuer ich meine komplette Raketensalve raus, hab danach vielleicht nichts mehr. Und wenn dann noch irgendwas kommt, na gut, dann muss ich mich halt irgendwie mit meinen Laserwaffen versuchen, noch irgendwie vielleicht zu wehren oder so, die dann allerdings auch wieder die Begrenzung der Überhitzung und sowas haben. Mhm, also da kommen so viele verschiedene taktische Elemente dann zusammen. Also total spannend. Ich glaube, da kann man echt tolle Sachen draus machen.
Ja, wir haben ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet, ne? Also, und ich denke, wir müssen auch einfach schauen, dass man natürlich nicht, auch wenn ich jetzt über diesen Zeitstrahl gesprochen habe, wir können natürlich nicht jede strategische Situation jetzt in unseren Folgen irgendwie darstellen. Na, das klappt einfach nicht. Das ist ja so vielfältig. Wir müssen jetzt ja quasi dann würden wir anfangen, jedes Raumschiffdesign einzeln zu besprechen mit der Funktionalität und alles Mögliche, sondern so erstmal grundsätzlich müssen wir, glaube ich, noch einmal, ne, mit dem Manövrieren noch mal einmal schauen, welche Herausforderungen gibt's da. Und ja, wir müssen gucken, wie tief wir da reingehen in diese Materie.
Ich glaube auch, dass der Zeitstrahl sich irgendwann vielleicht auch durch das Geschichtenerzählen ein Stück weit auch selber
das wird passieren,
aufspannt. Ja. genau. Das ist vielleicht so ein Punkt, den muss man jetzt gar nicht in der Theorie vorher festlegen, sondern das kann man vielleicht tatsächlich über das Geschichtenerzählen sich entspinnen lassen.
Ja, finde ich auch total gut. Und ich finde auch gut, ich glaube auch da zum Beispiel kommen dann auch einzelne Schiffstypen dann auch, glaube ich, raus, wenn man da eine Situation hat, die man gerade vielleicht erzählt hat und da jetzt militärisch irgendwie mit umgehen möchte, dann, glaube ich, kommt man an einem Punkt, wo man dann eigene Schiffstypen sich irgendwie entwickelt und denen Vorteile oder Nachteile gibt.
Ich glaube, ja, wir werden jetzt nicht anfangen, 20 Podcast-Reihen Konzeptthemen zu machen von den ersten 100 Jahren in der Epoche und dann hier, was weiß ich, und dann die Lasersysteme, genau. Dies, das, jenes.
Die 50 wichtigsten Kriegsschiffe in der Epoche von 3200 bis zu den frühen 3500er Jahren.
Also, wenn wir es hinbekommen, einen ähnlichen Abriss, so wie du den gemacht hast, ganz am Anfang, Philipp, ne, so diese ganz kurzen, harten Facts, da gab es mal die T-Linien-Strategie, da waren die Schiffe so und so aufgebaut, dann so und so und so. Das reicht ja dicke, um ein bisschen ein Verständnis zu haben, wie sich die Technologie vielleicht entwickelt hat. Aber also ne, an alle Hörer da draußen, ich finde auch, wir haben uns jetzt sehr lange mit dem Thema Krieg auch beschäftigt und man muss auch wieder einen Bogen schaffen für andere Sachen, so spannend das halt eben auch ist. Aber wenn man jetzt wirklich eben anfängt, jedes Waffendesign, ne? Im Rahmen von diesen Götterkomplex-Folgen zu diskutieren, dann wird es auch wahnsinnig unübersichtlich und da lasst die Community und uns selber unsere Fantasie freien Lauf lassen, ohne das immer en Detail erklären zu müssen.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig für diese Folge war, oder ich habe wahrgenommen, dass wir uns jetzt einfach Voraussetzungen erarbeitet haben und für uns eine Vorstellung und eine Vision von diesen Kämpfen einfach jetzt in unserem Kopf ist, wie das im Detail ausgestaltet wird. Wie gesagt, kann man alles schauen, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir davon ausgehen, dass es eben hohe Geschwindigkeiten gibt, diese relativen Geschwindigkeiten, ja, genau, gibt, dass man sich nochmal dieser Distanzen einfach nochmal gewahr wird. Und das, was jetzt passiert, das passiert in unseren und hoffentlich auch in den Hörerinnen und Hörern Köpfen, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt. Und vielleicht gibt es da echt auch coole Designideen, coole Vorschläge, die eben diese Gegebenheiten, die wir eben skizziert haben, ausnutzen, um hier und da den einen oder anderen Vorteil zu erlangen. Und wenn ihr da draußen jetzt gerade vor euren Endgeräten sitzt und sagt, ah, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich habe hier folgendes System für euch vorbereitet. Ich würde mich wahnsinnig freuen, ihr da Ideen hättet, die ja vielleicht einfach eine neue Taktik oder so begründen. Lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns auf Instagram an, das ist der Götterkomplex _podcast oder auch an info@götterkomplex.de. Es wird alles gelesen und da wir jetzt auch noch eine Woche Zeit haben, bis die nächste Folge kommt, können wir auch zumindest davon ausgehen, dass auch mehr Zuhörer Anschriften beantwortet werden und bearbeitet werden.
Und da werden wir uns redlich Mühe geben. Dankeschön, liebe Mitgötter. Danke an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir verabschieden uns in die nächste Episode. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Nachmittag. Und wir verabschieden uns traditionell mit einem liebgemeinten, energischen und hochaggressiven, nicht KI-belasteten
Feuer!
Macht's gut da draußen.